Die Lesung aus dem Alten Testament steht im zweiten Buch Mose, 20. Kapitel. Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat.
Liebe Gemeinde, über die 10 Gebote zu predigen, ist eine schier unerfüllbare Aufgabe. Entweder die Predigt, die wäre sehr, sehr lang, oder ich würde nur an der Oberfläche kratzen. Deshalb nehme ich heute lieber ein Gebot heraus, nämlich das erste der 10 Gebote, von dem auch Martin Luther, unser Reformator, gesagt hat, es sei das Wichtigste und das Entscheidende. Wem das nicht reicht, der kann gerne, es ist in unserem Gesangbuch auch drin, im kleinen Katechismus von Martin Luther, da sind die Gebote schön ausgelegt drin, kann da auch Einzelheiten dazu lesen, was das bedeutet. Heute möchte ich auch Gedanken von Martin Luther einmal folgen. Sie werden auch merken, dass so die Gedankenführung teilweise ein bisschen anders ist als sonst. Und zwar hat Martin Luther über die Gebote, auch über das erste Gebot nachgedacht, in der Schrift von den guten Werken 1520 niedergeschrieben. Damals war es so, dass die Kirche den Leuten zu einer ganzen Reihe guter Werke nötigte, mit denen sie angeblich bei Gott punkten konnten. Das wurde ihnen zumindest so gesagt. Zum Beispiel, indem sie Wallfahrten abhielten, indem sie Stiftungen machten, zum Beispiel Heiligenbilder oder ganze Kirchen. Übrigens lange nach Luther, aber unser von Hessisches Denkmal auf dem Friedhof ist eine solche Stiftung von 2 Rittern. Indem sie bestimmte Gebete einfach nur herunterleierten, vielleicht mehrmals herunterleierten, 10-mal, 100-mal, was weiß ich wie oft, indem sie gezwungenermaßen halbherzig fasteten. Und Luther verwirft solche Werke nicht einmal, aber er sagt, man muss diese Dinge unterscheiden von dem, was Gott gebietet. Das sind alles Gebote von Menschen. Und es ist nicht das, was Gott von uns will, damit wir das ewige Seelenheil erlangen. Übrigens, wenn wir in unsere Zeit gehen, da gibt es nicht mehr diese Gebote unbedingt, aber es gibt neue säkulare Gebote. Du sollst keine Flugreise machen, du sollst das Klima schützen. Also da gibt es auch ganz viele Dinge, wo den Leuten quasi mehr oder weniger gesagt wird, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich daran hältst. Und das mag ja auch nützlich sein, aber das Seelenheil hängt nicht daran. So ist es bei diesen Wallfahrten und den anderen Geboten der mittelalterlichen Kirche auch gewesen. Und wenn jemand behauptet, dass das Seelenheil daran hängt, dann ist das gegen Gott. Jetzt fragt Luther aber weiter, wo ist denn dann das, was Gott von uns will? Also wenn es nicht das ist, was die Kirche uns damals vor 500 Jahren gesagt hat. Was hat Gott geboten? Und da sagt er, das ist ganz einfach. Die guten Werke, die vor Gott zählen, die wir Christen einhalten sollen, so gut es nur geht, die liegen ganz offen und jeder kennt sie. Das sind nämlich die 10 Gebote und auch noch einige andere Gebote, die Gott uns gegeben hat, zum Beispiel das Gebot der Nächstenliebe. Und von den 10 Geboten, da legt Luther ganz besonderen Wert auf die ersten 3, in denen es um Gott geht. Die sollen die Leute halten, das soll man ihnen vorschreiben. Dabei ist klar, das schreibt er auch ganz deutlich rein, es wird niemanden geben, der jemals ganz und gar mit den Geboten Gottes fertig sein wird, der sagen kann, wie der reiche Jüngling im Evangelium, das habe ich alles gehalten. Das hat er vielleicht gedacht, aber das stimmt nicht, das geht nicht. Wir haben da ein Leben lang dran zu arbeiten und auch Gott immer wieder zu bekennen, ja, wir haben es eben nicht alles gehalten. Und vor diesem mittelalterlichen Hintergrund, jetzt legt Luther die 10 Gebote aus und ich finde, seine Gedanken sind immer noch aktuell bis heute. Das erste Gebot, Sie kennen es ja, das lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Im Alten Testament wird das begründet damit, dass Gott ja das Volk Israel aus der Knechtschaft herausgeführt hat in die große Freiheit und dass durch diese Rettungstat Gottes jetzt auch eine Bindung des Volkes an diesen einen Gott da ist. Also ich lasse mich nicht von einem erlösen und dann laufe ich wieder anderen Göttern hinterher. Das möchte Gott nicht und da sagt er, er ist sogar eifersüchtig und hart, wenn das jemand tut. Nun mag jemand sagen, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, kein Problem für mich. Ich glaube ja nur an den einen Gott. Ich glaube nicht an Baal oder Astarte, so diese Dinge, die zählt Luther da auf. Ich glaube nicht an Wodan oder an Dona. Ich glaube nicht an Zeus oder Aphrodite. Ich glaube nicht an Wassermann und Löwe, könnte man heute sagen. Ich glaube auch nicht an Sonne und Mond, dass die Götter seien, sondern ich glaube an den einen Gott. Ich habe keine anderen Götter. Ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das Gebot ist abgehakt für mich, könnte jemand sagen. Da sagt Luther aber, nö, es ist längst nicht abgehakt. Weil der Glaube, von dem die Bibel redet, das ist nicht, dass wir glauben, dass es einen Gott gibt. So wie wir zum Beispiel sagen würden, ja, ich glaube, dass es UFOs gibt, oder? Glaubst du, dass es UFOs gibt? Oder ich glaube nicht, dass es UFOs gibt, der, sag mir deinen Namen, dann weiß ich, wie du heißt. David, ja. Manchmal ist er immer ein wenig aufgeregt und kennt seine eigenen Konfirmanden nicht mehr. Der David sagt, es gibt keine UFOs. Jemand anders sagt, vielleicht es gibt welche. Na und? Also ich glaube dran oder ich glaube nicht dran, egal. Du sollst keine anderen Götter haben. Das heißt, und jetzt zitiere ich Luther einmal, Gott spricht, weil ich allein Gott bin, sollst du auf mich allein deine ganze Zuversicht, dein Vertrauen, deinen Glauben setzen und auf niemand anderes. Denn das heißt nicht einen Gott haben, wenn du äußerlich mit dem Munde Gott nennst oder ihn auf den Knien und mit Gebärden anbetest, sondern wenn du ihm herzlich vertraust und alles Gute, Gnade, Wohlgefallen von ihm erhoffst. Es sei im Wirken, also in der Tätigkeit oder im Leiden, im Leben oder im Sterben, in Lieb oder Leide. Dieses volle Vertrauen auf Gott, diese vollkommene Zuversicht, von der Luther da spricht, da mag der eine oder die andere sagen, ja, das ist aber ein bisschen übertrieben. Es gibt ja auch die überkantitelt religiösen Leute, ne, wo das dann fast schon zwanghaft ist. Aber ich glaube, Es ist das Gegenteil der Fall. Auf Gott voll und ganz vertrauen, weil Gott vertrauenswürdig ist, das heißt doch nicht in einen Zwang hineingeraten, sondern das heißt eher locker lassen können, frei werden von Zwängen. Es heißt, sich immer und überall und in jeder Situation getragen wissen von den liebenden Händen dieses Gottes, dem man vertraut. Sich der Güte und der freundschaftlichen Gesinnung Gottes immer gewiss sein, selbst wenn man gegen Gottes Gebote verstoßen hat und gesündigt hat und natürlich dann Gott auch um seine Vergebung bitten muss. Welche Verheißung birgt ein Glaube, wie ihn Gott im ersten Gebot gebietet? Ein Glaube, den Luther auf die knappe und treffende Formel bringt, das übrigens Jahre später nach seiner Schrift, aus der ich hier heute zehre, im kleinen Katechismus, Glauben, das erste Gebot erfüllen heißt, Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Wo dieser Glaube ist, da ergeben sich alle anderen guten Werke von selbst, ohne jeden Zwang, sagt Martin Luther zumindest. Er vergleicht das mit den Organen und Körperteilen, die wir haben. Und er sagt, solange der Mensch krank ist, also von einer Krankheit befallen, solange funktionieren auch die Organe nicht richtig. Ich habe das letzte Woche erlebt, da konnte ich plötzlich nicht mehr auftreten mit dem einen Fuß und dachte, was wird es werden? Muss man mich mit dem Rollstuhl hier in die Kirche schieben? Aber dann ist es Gott sei Dank wieder gut geworden, weil ich wieder gesund war. Und Luther sagt, ist die Gesundheit aber wieder da? Die vergleicht er mit dem Glauben. Ist die Gesundheit da, also der Glaube übertragen, dann werden die Glieder und Organe auch ganz von selbst in Ordnung sein. Dann werden also auch im übertragenen Sinne die Werke, die Gott von uns will, die werden wir durch den Glauben ganz von selbst tun. Was ich auch interessant finde, Luther klagt in seiner Schrift auch. Er leidet darunter, dass die Leute sich um dies und um das kümmern und dass sie alle möglichen Sachen für wichtig halten, nur nicht den Glauben, der doch so große Verheißungen in sich trägt. Das war vor 500 Jahren. Die Frage, ist es heute anders? Ich meine, der Kirchgang ist ja nicht die einzige Möglichkeit, Gott zu ehren und ihm zu danken. Aber trotzdem, ich denke dann immer, wenn ich frühst mal aus dem Fenster schaue, wie viele Leute da so an der Berliner Straße am Pfarrhaus vorbeigehen und ungefähr 10 Minuten später mit einer vollen Brötchentüte zurückkommen und nach Hause, um dann gemütlich zu frühstücken, es sei ihnen vergönnt. Also so, dass man Hunger hat und ein gutes Frühstück haben will, das haben alle und da kümmert sich jeder drum, ja ich ja auch. Ja? Aber dass auch der Glaube Nahrung braucht, dass der auch etwas braucht, wovon er sich zehren kann, wovon er sich nähren kann. Ich glaube, das vergessen viele. Luther beklagt das. Heute ist es leider auch so. Und nach Luther ist es ein Jammer, ein Armutszeugnis. Es ist nicht einfach so eine Bagatelle, dass man sagt, ja, Glaube ist heutzutage halt nicht mehr so wichtig. Sondern unsere Zeit heute, wahrscheinlich auch uns selbst, fehlt ja dieser gesunde Glaube an Jesus dann wirklich. Wenn wir den hätten, dann würde, denken Sie an die Organe und an die Gesundheit, alles Gute, was Gott von uns möchte, würde der ja nach sich ziehen. Die Gebote Gottes, vor allem das erste Gebot, führen uns also auch unsere Armut vor Augen. Das ist für die Theologen unter uns, also der erste Gebrauch, primus usus legis, wird in dieser Schrift sehr breit ausgeführt, nämlich, dass wir die Gebote wirklich halten sollen, dass Gott es von uns verlangt. Aber es gibt dann auch noch einen zweiten Gebrauch der Gebote und sogar noch einen dritten. Und der zweite ist der, dass die Gebote uns auch überführen und uns unsere Schuld erkennen lassen. Der sogenannte Usus Elenchticus nennen das halt die Theologen. Die Gebote Gottes führen uns unsere Armut vor Augen. Sie rufen uns zur Umkehr, leiten uns zur Sehnsucht nach Gott. Sie leiten uns zur Sehnsucht nach einem gesunden Glauben. Und dann ist es so, dass wir mit dem Zöllner im Tempel, der da ganz hinten stand, rufen, Gott sei uns Sündern gnädig. Dass wir ihm bekennen, ja, wir haben uns von dir entfernt. Wir haben dich nicht über alle Dinge gefürchtet, geliebt und vertraut. Mit Furcht ist da übrigens immer Ehrfurcht gemeint, nicht panische Angst oder so. Schenke uns mehr vom Glauben. Zwei Beispiele führt Luther an. Abraham, habe ich letzthin ja erst drüber gepredigt, Glauben, wie Abraham ihn hatte. Gott hatte Abraham gerufen und er hatte Gott vollkommen vertraut, hatte seine ganze Existenz aufgegeben, um einen neuen Weg mit Gott zu gehen. Ein Glauben, wie Hannah ihn hatte, die ist jetzt nicht ganz so bekannt, die Mutter von Samuel, dem Propheten, einem der Propheten der Bibel. Sie hatte Gott um ein Kind gebeten, hatte also keine Kinder bekommen, hatte Gott um ein Kind gebeten und wurde schon dann zuversichtlich und froh, als der Priester ihr sagte, ihr Gebet sei erhört. Also sie hat nicht erst gemerkt, ach jetzt bin ich tatsächlich schwanger und es stimmt alles, sondern als der Priester ihr das schon sagte, auf das Wort, das ihr von Gott entgegenkam, hatte sie schon geglaubt. Sie aß und trank wieder, als wäre das verheißene Kind schon da. Damit ist alles gesagt. Der Glaube ist wichtig, sehr wichtig. Er ist die alleroberste Lebensaufgabe eines jeden Christen. Und wer die erfüllt hat, der hat den Sinn seines Lebens, ja, kann man schon so sagen, eigentlich erreicht. Bei allem anderen, was man sonst noch so im Leben tut und was auch Sinn hat und ja, nützlich ist für die Mitmenschen oder vielleicht auch für einen selbst. Wenn wir nach den 10 Geboten Gottes leben möchten, dann müssen wir uns zuallererst um den Glauben bemühen. Das ist quasi die Hauptaussage, die Luther uns ans Herz legt, dass er groß bleibe oder noch größer werde, dass er wachse, dass er stark werde, dass er der König und Regent aller anderen Werke, die Gott geboten hat, sei. Ein schönes Bild, ne? Das ist nicht von mir. Zum Schluss 3 mögliche Einwände, über die Luther auch nachdenkt. Woher weiß ich denn, dass ich Gott überhaupt rückhaltlos vertrauen kann? Dazu muss man sagen, unser Reformator war ein sehr skrupulöser Mensch. Der ist fast jeden Tag zur Beichte gegangen, zum Beispiel, als er noch Augustinermönch war. Hat immer gedacht, es passt noch nicht ganz, was er tun soll. Luther sagt uns, woher weiß ich, dass ich Gott rückhaltlos vertrauen kann? Schau auf Christus. An Jesus Christus kannst du das eindeutig sehen. Und zwar vor allem deswegen, weil Jesus Christus, lange bevor ich darum beten konnte, lange bevor ich mich darum sorgen konnte, weil er mich schon geliebt hat, weil er für mich gestorben ist, als ich noch gar nicht an ihn denken konnte, ja, er für mich gestorben ist, als ich noch gegen ihn war und als er mir noch gleichgültig war. Das müsste mich überzeugen und zuversichtlich machen. Also, wenn das Gottvertrauen schwach wird, dann gibt Luther den Tipp, auf Christus schauen und sich von ihm prägen lassen. Sehen, wie in ihm Gott mir seine Barmherzigkeit vor die Nase hält und anbietet, ohne dass ich vorher irgendetwas leisten müsste und könnte. Eine andere Frage, die mag vielleicht ein bisschen antiquiert wirken heute, aber das kann man auch übertragen auf anderes. Genügt es denn, wenn ich jeden Sonntag in die Kirche gehe oder muss ich auch täglich beten, um richtig zu glauben? Ich meine, jeden Sonntag in die Kirche gehen ist ja schon heutzutage schon selten noch überhaupt üblich. Also wie viel Frömmigkeit muss ich eigentlich leisten? Wie viele Seiten Bibel muss ich jeden Tag lesen und dergleichen? Da sagt Martin Luther ganz klar, wer so fragt, der hat noch nicht verstanden, was Glaube ist. Es geht beim Glauben ja um eine gelebte Überzeugung, um etwas, was von Herzen kommt, was uns mit Gott verbindet. Und es geht gar nicht so sehr um eine Pflichterfüllung, dass Gott sagt, das und das und das und das und das Pensum musst du schaffen, damit ich dich liebe. Also, wenn man Kirchgang so nur als Pflichterfüllung auffasst, ja, bei euch Konfis ist es vielleicht ja ein bisschen so, gell? Ihr müsst ja dieses Dreivierteljahr kommen. Aber wenn es nur eine Pflichtübung ist, dann ist es für die Katz. Dann nützt es nichts. Wenn aber durch den Gottesdienst unsere Gedanken und unser Herz und unser ganzes Leben auf Jesus Christus ausgerichtet wird und der Glaube dadurch stark wird, dann ist es etwas Gutes. Und genauso mit dem Gebet, es gibt ganz viele Gebetstexte, ich kann ein ganzes Gebetsbuch durchlesen und nur die Buchstaben lesen und bin vielleicht gar nicht dabei, dann ist es für die Katz. Wenn aber mein Gebet von Herzen kommt, wenn ich wirklich mit meinem Vater im Himmel rede, wenn ich ihm mein Herz ausschütte, ihm meinen Dank sage, meine Freude, ihm auch mein Leid klage, dann ist das sehr nützlich für den Glauben. Letzter möglicher Einwand oder Frage: Wird man nicht zur Faulheit erzogen, wenn man nur noch glauben muss und keine guten Werke tun muss? Das ist ein Vorwurf, der uns Evangelischen von Anfang an immer wieder gemacht wurde. Also mir hat mal ein katholischer, recht freimütiger Mensch vor einigen Jahren gesagt: Euer evangelischer Glaube ist ein fauler Glaube. Ihr müsst ja nur glauben. Ihr müsst ja keine Rosenkränze beten und so weiter, ne? Also den Verdacht, den gibt's, aber es war ja niemals davon die Rede, dass wir Evangelischen keine guten Werke tun sollen. Gott möchte, dass wir die guten Werke der 10 Gebote tun und der Liebe. Aber er möchte auch, dass wir nicht uns einbilden, dass wir deswegen zu ihm in den Himmel kommen, dass wir deswegen uns seine Gnade verdienen. Der Glaube, um den wir uns bemühen, der drängt ja geradezu nach guten Werken. Siehe die Gesundheit, die drängt danach, dass man die gesunden Organe dann auch verwendet. Ja, also mit dem Bild von Martin Luther. Und dann aber nach guten Werken, die wir gerne tun und nicht nach aufgezwungenen, sondern nach solchen, die von Herzen kommen. Soweit zum ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Noch einmal, was Luther im kleinen Katechismus dazu schreibt: Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Übrigens ist es dann in der Auslegung der nächsten Gebote, wenn Sie das mal lesen, fängt die Auslegung immer mit diesen Worten an: Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir. Und dann kommen Inhalte, dass wir zum Beispiel zum zweiten Gebot, dass wir nicht lästern und Gottes Namen nicht für Flüche oder Zauberformel oder sowas verwenden, sondern ihn eben in allen Nöten anrufen. Es ist immer vorne: Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir. Das ist das Wichtigste. Unser Glaube. Amen.